Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands. Immer live um 17 Uhr, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute der Beitragshammer für Gesundheit und Rente. So schrumpft dann Ihr Lohn. Es ist Montag, ich schaue nach, 8. September. Ich bin Thomas Kausch, muss ich nicht nachschauen. Und bei mir ist Jan Schäfer, Bildpolitikchef, muss ich auch nicht nachschauen. Hallo Jan.
Hallo Thomas.
Jan, SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas sorgt mal wieder, muss man ja sagen, für Aufregung. Die Beiträge für Gesundheit und Rente sollen zum 1. Januar 2026, also nächstes Jahr, gar nicht mehr so lange, neu bemessen werden. Frau Baas hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf herumgeschickt. Es geht um eine Erhöhung der sogenannten Beitrag. Bemessungsgrenze, bürokratisches Wort. Erklär uns als erstes mal kurz, bevor wir sagen, was das für wen bedeutet, Beitragsbemessungsgrenze.
Ja, da geht's um einen Satz, also ein Einkommen, eine Einkommensgrenze. Machen wir es mal ganz einfach. Wir nehmen mal ein Monatseinkommen von ungefähr 6.000 Euro. Bis zu diesem Einkommen muss jeder Beschäftigte, jeder Arbeitnehmer in Deutschland Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Das heißt, wenn er 7.000 Euro verdienen würde, dann zahlt er auf die 1.000 Euro oben drüber, 6.000 bis 7.000, bisher keine Krankenkassenbeiträge. So, das will Frau Baas jetzt ändern. Man muss einmal dazu sagen, es gibt einen Mechanismus. Jedes Jahr im September werden diese sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen angehoben. Und das passiert jetzt wieder, nicht nur für die Krankenversicherung, sondern auch für die Rentenversicherung. Bedeutet, dass Arbeitnehmer auf einen größeren Betrag ihres Einkommens, das liegt ein bisschen über 6.000, ich habe es jetzt gerade eben so sehr platt gesagt, bei etwas über 6.000 im Monat künftig auch Krankenversicherungsbeiträge bezahlen müssen. Und das Gleiche gibt es auch bei der Rente. Die Rentenversicherungsbeiträge sind auch gedeckelt, also bis zu einer bestimmten Grenze vom Einkommen werden Rentenbeiträge bezahlt und jemand, der beispielsweise 8.500 Euro verdient oder darüber, schon ziemlich viel Geld, aber darüber verdient, der muss auf dieses Einkommen über diesen rund 8.500 keine Rentenbeiträge mehr bezahlen. Also okay. Wenn man diese Grenze anhebt, dann muss man darauf bezahlen und dann bedeutet das natürlich unterm Strich weniger netto und auch, das ist wichtig in der Wirtschaftskrise, für den Arbeitgeber höhere Kosten.
Denn das wird sicher geteilt, hälftig. Also es ist also kein, um das festzuhalten, jetzt kein willkürlicher Alleingang von Frau Baas, sondern da gibt es eben diese Vorgaben, spiegelt sich auch an den Lohnsteigerungen.
Genau, das ist eine Vorgabe, das passiert jedes Jahr in unterschiedlicher Höhe. Man kann natürlich sagen, Deutschland befindet sich das dritte Jahr in einer Wirtschaftskrise und es gibt Möglichkeiten natürlich, so etwas auch zu unterbinden. Eins ist wichtig festzuhalten, bei der Rente erwerben diejenigen, die jetzt auch mehr Rentenbeitrag einzahlen, natürlich dann auch eine höhere Rentenanwartschaft. Bei der Krankenversicherung muss man sagen, ist das Ganze zum Stopfen von Milliardenlöchern dann da. Denn für jemanden, der jetzt beispielsweise 7.000 Euro verdient und jetzt dann mehr Geld in die Krankenkasse zahlt, für den ändert sich ja nichts bei der Leistung. Von daher ist da die große Frage beispielsweise, muss diese Erhöhung wirklich sein?
Okay, gehen wir es mal durch. Du hast exklusiv Zahlen vorliegen heute, anhand der wir mal genau schauen können, was das am Ende für wen bedeutet. Also wer sind die Verlierer?
Die Verlierer sind, das kann man an den Tabellen, die wir vom Bund der Steuerzahler berechnet bekommen haben, erkennen, alle Personen, die mehr als 6.000 Euro brutto im Monat verdienen, das hochgerechnet 12 Monatseinkommen, dann als Jahreseinkommen am Ende. Genau, da geht es los, wenn man sich die Beiträge anschaut, verlieren die unterm Strich ungefähr fast 400 Euro und dann gibt es einen Sprung nochmal bei ungefähr 8.000, etwas über 8.000 Euro, da kommen dann diese, das was ich gerade sagte, Rentenbeiträge noch mit oben drauf, die auch steigen. Da sind wir dann, je nach Situation, bin ich Alleinstehender, bin ich Arbeitnehmer in einem vierköpfigen Haushalt, also mit Familie, oder bin ich alleinerziehend mit einem Kind beispielsweise, ungefähr dann rund 900 Euro weniger im Jahr zur Verfügung. Das ist das, was zusätzlich an Sozialbeiträgen dann abgezogen würde. Jetzt kommt noch Folgendes, die Zahlen sind wirklich dramatisch, muss man wirklich sagen. Aber jetzt gibt's eine kleine Entlastung noch zum Jahreswechsel, und zwar auf der steuerlichen Seite. Das muss man jetzt ja gegenrechnen. Der Steuertarif wird etwas verschoben, diese sogenannte kalte Progression, also Inflation wird ein bisschen angepasst. Es gibt ein bisschen mehr Grundfreibetrag auch. Bedeutet, dass das Minus nicht ganz so stark ausfällt bei denjenigen, die über 6.000 verdienen. Da gibt es ein Minus, aber es fällt nicht so stark aus. Und positiver Effekt für alle, die unter 6.000 verdienen. Sie werden ein kleines bisschen mehr sogar auf dem Konto zum Jahreswechsel haben. Also denen bleibt ein bisschen mehr netto. Da reden wir über 3, 4, 5 Euro pro Monat mehr netto. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Es wird zumindest nicht weniger.
Kriegt man nicht mal mehr eine Tasse Kaffee dafür in Berlin. Also gibt es auch Gewinner unterm Strich?
Genau, es gibt dann die Gewinner. Das sind diejenigen, die, sag mal, bis rund 6.000 Euro im Monat verdienen. Mhm. Die werden etwas mehr auf dem Konto haben. Aber de facto, das ist eine gute Nachricht, aber wir sehen ja auch Inflation, da, wie du schon gerade sagtest, da kriegt man dann vielleicht eine Tasse Kaffee oder geht einmal ein bisschen Eis essen. Das ist da schon weg, das Geld. Am Ende muss man sagen, ist immer die große Frage in einer Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, ist weniger netto für Millionen Beschäftigte und vor allem höhere Kosten für viele, viele Unternehmer. Ist das eigentlich der richtige Weg, um aus einer Wirtschaftskrise rauszukommen? Ich sage nein, das ist genau der falsche Weg.
Genau, und es ist natürlich, die Sozialabgaben steigen. Die SPD hat auch die Steuererhöhungen immer noch nicht abgeschrieben. Alles nach dem Motto, gut und besser Verdienende können sie es ja leisten. Da können wir es auf die Schultern packen. Aber die Gegenrechnung ist ja auch, wie lange können die dann noch zur Produktivität beitragen? Die obersten 10% erbringen über die Hälfte der Einkommensteuereinnahmen des Staates.
Richtig. Und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die hat das vor wenigen Tagen sehr schön formuliert. Die hat nicht gesagt, beim Thema Sozialstaat, wir wollen die Reichen schützen, überhaupt nicht. Die sogenannten Reichen und die gut verdienen, die können am Ende ihren Job sogar aus dem Ausland tätigen. Die sind ja sehr mobil. Das heißt, wenn wir diesen Sozialstaat erhalten wollen, und der Sozialstaat soll für die da sein, die eben nicht so mobil sind, die auch vielleicht aus eigener Kraft kein Geld verdienen können, weil sie wirklich bedürftig sind, denen wollen wir helfen. Aber denen kann man am Ende nur helfen, wenn der Sozialstaat funktioniert. Und dafür braucht man natürlich die Gutverdiener, die sehr Gutverdiener, die Spitzenverdiener. Und deswegen wäre es gut für eine Regierung, alles zu tun, diese Gutverdiener und Topverdiener nicht aus dem Land zu treiben, sondern eigentlich im Land zu halten und vielleicht sogar so attraktiv zu werden, dass man sagt, es kommen noch Gutverdiener aus anderen Ländern, überlegen sich, Mensch, vielleicht ist es gut, in Deutschland Steuern zu bezahlen. Das heißt, der Effekt, wir müssen einmal, glaube ich, in ein komplettes, wie sagt man, neudeutsches Mindset kommen. Nicht immer zu sagen, die hier sind, besteuern wir noch höher, sondern wir sollten mal sagen, was können wir eigentlich tun, damit wir mehr dieser Topverdiener im Land haben. Denn das hilft am Ende natürlich dem Sozialstaat noch viel, viel mehr.
Stichwort Sozialstaat. Die Forderungen nach Kürzungen des Sozialstaats stehen natürlich trotzdem weiter im Raum. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat hier im Bild-Interview nochmal deutlich gefordert, Job-Totalverweigerung, das Bürgergeld auch komplett zu streichen. Bärbel Baas, SPD-Co-Vorsitzende, Arbeitsministerin, hat gesagt daraufhin, das ist nicht so einfach, wie Herr Linnemann sich das vorstellt. Wir müssen in diesem Land immer ein Existenzminimum gewährleisten. Das hat das Verfassungsgericht vorgegeben.
Ja, jetzt wird's richtig spannend, denn wir wissen auch, Ihr Vorgänger im Amt, Hubertus Heil, ebenfalls SPD, hat ja, das war Ende 23, sogar in Bild angekündigt und später wurde es per Kabinettsbeschluss umgesetzt, dass Totalverweigerern, sogenannten Totalverweigerern, also jenen Bürgergeldbeziehern, die arbeiten können, aber immer wieder Jobs ablehnen, einfach keine Lust haben zu arbeiten, auf Deutsch gesagt zu faul sind zum Arbeiten, diesen Bürgergeldbeziehern soll das Bürgergeld komplett gestrichen werden.
Und zwar für 2 Monate.
Genau, die sollen dann nur die Miete erhalten und beispielsweise die Stromkosten.
Genau, das war die Verschärfung des Sozialgesetzes.
Richtig.
Und dann haben wir heute, beziehungsweise unser Kollege Josef Forster hat daraufhin eine entsprechende Anfrage an das Arbeitsministerium von Frau Baas geschickt und hat gefragt, gilt das denn immer noch, was ja Ihr Vorgänger und Parteifreund gesagt hat. Die Antwort ist letztendlich, ja, der gilt noch. Also gibt es doch Spielraum, hat Herr Linnemann nicht so unrecht.
Ja, da in der Pressestelle sitzen echte Profis. Also wenn wir das einmal noch uns vergegenwärtigen, was im letzten Jahr passiert ist, oder in den letzten 12 Monaten, muss man sagen. Wir haben immer wieder beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS abgekürzt, nachgefragt. Wie sieht's denn aus mit der Heilreform? Wie viele sogenannte Totalverweigerer hat's denn bisher gegeben? Und Uns konnte das Ministerium nie eine Zahl nennen. Wir wissen mittlerweile, offenbar werden diese Totalverweigerer gar nicht erfasst.
Ich darf mal aus der Antwort, denn das war dann die Nachfrage. Also jetzt heißt es immer, so viele Totalverweigerer gibt es ja auch überhaupt nicht. So relevant ist das gar nicht, dem man das Bürgergeld komplett streichen muss. Also wollten wir es ganz genau wissen und haben das Arbeitsministerium gefragt, wie oft ist die Aussetzung des Bürgergelds denn überhaupt angewendet worden? Antwort, Zitat: Der Bundesregierung liegen zu den Anwendungsfällen dieser Regelung keine validen, vollständigen Daten für alle Jobcenter vor. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Regelung, aber keiner weiß, ob und wie oft sie überhaupt angewendet wird.
Richtig. Und wir haben das ja in den letzten 16 Monaten, muss man sagen, immer wieder abgefragt und immer wieder gefragt, wie viele Fälle gibt es denn? Wir haben immer die Antwort bekommen, uns liegen keine Fälle vor, also aus dem Ministerium, es hat offenbar keine Fälle. Wir haben aber jetzt auch aus Jobcentern gehört, es gibt gar keine Möglichkeit, solche Totalverweigerer zu melden. Also es gibt diese Möglichkeit im Jobcenter gar nicht. Dem gehen wir weiter nach, ob dem wirklich so ist. Da haben wir bisher wenig Antworten auch bekommen von der Bundesagentur für Arbeit. Aber das wird nochmal zu klären sein. Und das wäre natürlich ein Riesending, dass die Bundesregierung, dass ein SPD-Minister ein Gesetz macht, aber dann bei der Ausführung, bei der Exekution dieses Gesetzes gar keine Möglichkeit besteht, Totalverweigerer, die ja auf Kosten der anderen Arbeitnehmer leben. So muss man das ja sagen. Sie sind zu faul zum Arbeiten und leben auf Kosten anderer, die morgens früh aufstehen und viel arbeiten und ordentlich reinhauen.
Könnte man
dass
sich verschaukeln.
Dass man das Bürgergeld streichen kann. Und nochmal, ich rede nicht über die, die nicht arbeiten können. Das ist auch immer ganz wichtig.
Ja, ist klar.
Ja, bei denen muss man wirklich gucken, vielleicht kriegen die sogar zu wenig. Also die, die nicht arbeiten können, sind zu unterstützen. Aber die, die arbeiten können und es nicht tun, das sind diejenigen, an die man ran muss, bei denen man streichen muss. Und wir werden das in den nächsten 24 Stunden noch mit großer Akribie weiter recherchieren. Wie ist genau der Vorgang? Bärbel Baas stellt quasi ja in Zweifel das, was ihr eigener Parteifreund Hubertus Heil vor knapp anderthalb Jahren auf den Weg gebracht hat. Das wird jetzt genau zu checken sein, wie genau die Wege sind und was dort passiert ist.
Oder ob das eine reine Placebo-Regelung
ja,
war.
Und man, ehrlicherweise, ob wir da verschaukelt
wurden. Wir sind da richtig verschaukelt und
nicht das Licht geführt worden. Wir müssen klären, hat die SPD, hat Hubertus Heil oder Bärbel Baas, wie auch immer, wurden die Bürger hier verschaukelt? Und das wird zu klären sein. Morgen hoffentlich mehr.
All das spielt letztlich immer auch der AfD in die Karten. Wir haben neue INSA-Zahlen vorliegen, auch die aktuelle neue Verbotsdebatte, die von den Grünen angestoßen wurde, von Bärbel Baas auch unterstützt wurde. Sonntagsfrage. Die CDU-CSU kämen auf 25,5%, da sehen wir es. Und die AfD würde also gleich ziehen, jetzt 0,5 Prozentpunkte mehr und wäre gleich auf mit der Union. Die SPD bleibt bei 14,5%. Also das spielt alles der AfD in die Karten.
Ja, ich nenne das ja mittlerweile bei der Union die SPD-Delle. Also ich glaube, dass die Union nicht davon profitiert, dass sie gemeinsam mit der SPD koaliert. Wir sehen es bei der ganzen Debatte, die Unionswählern wichtig sind. Also Thema Reform des Sozialstaates beispielsweise. Auch beim Thema Schuldenbremse war es ja ähnlich. Die Union in Form von Friedrich Merz und anderen hat sich da natürlich extrem treiben lassen von der SPD. Das kommt bei vielen traditionellen Unionswählern einfach nicht gut an. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Sie liegt gleich auf mit der Rechtsaußenpartei, der AfD. Einige Unionswähler natürlich aus Frust auch dahin abgewandert. So, also die Unionsdelle bei 25,5 und die Frage ist, geht's noch weiter runter oder kann sich auch Friedrich Merz aus diesem Klammergriff der SPD befreien und den Herbst, den er angekündigt hat, den Herbst der Reform dann auch wirklich zu einem Herbst der Taten machen oder bleibt's bei Ankündigung?
Ich möchte noch auf eine Zahl ganz kurz zum Schluss eingehen, und zwar ziemlich weit rechts in Gelb, die gute alte FDP, 3,5%. Was hören wir eigentlich von denen? Was machen die? Blasen die weiterhin Trübsal einfach oder versuchen die sich neu aufzustellen? Wie ist da die Stimmungslage?
Stimmungslage ist schlecht in der Partei, wenn ich das mal so sagen darf. Hab mit dem einen oder anderen gesprochen in den letzten Tagen, auch heute gerade ein Gespräch geführt. Es gibt durchaus Frust darüber, dass sich die Partei zurzeit vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. Das mag normal sein, dass man natürlich nach so einem dramatischen Absturz bei der Bundestagswahl erstmal sagt, wir müssen versuchen, die Reihen zu schließen. Aber wenn wir feststellen, diese Bundestagswahl ist jetzt nun auch schon über ein halbes Jahr her, der neue Parteivorsitzende gut 4 Monate im Amt, dann ist schon die Frage, wo ist der Parteivorsitzende und vor allem, wo ist eigentlich die Generalsekretärin? Von der hört und sieht man gar nichts.
Danke für die Hintergrundinformationen, lieber Jan. Vertraulich auch morgen wieder live um 17 Uhr. Schönen Abend.